Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Es mag auf den ersten Blick trivial klingen, aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie genau eigentlich der komplette Lebenszyklus einer Dealfinanzierung im Private-Equity-Geschäft im Detail aussieht und welche Rolle die internen Debt-Advisor der PE-Fonds und ihre Berater dabei spielen? Von der Anbahnung über Verhandlung und Prüfung bis hin zur Refi? Wir sind der Meinung, dass da viele spannende Fragen drinstecken und deshalb springen wir in der heutigen Folge unseres Podcasts mal hinter die Kulissen der Deals und gehen den gesamten Lebenszyklus einer Akquisitionsfinanzierung durch, zusammen mit zwei Experten, die interne und externe Sicht auf diese Reise repräsentieren. Mein erster Gast ist Thomas Waske. Er ist Partner bei BU und dort gewissermaßen der interne Finanzierungscrack. Er arbeitete davor im Debt Advisory und Financial Restructuring, unter anderem bei Houlihan Lokey, und wurde von BU geholt, um das Qualitätslevel der Finanzierung noch weiter zu verbessern. Herzlich willkommen bei What's Up Corporate Finance, lieber Thomas.
Vielen Dank.
Und weil man nie genug Thomas in einem Podcast haben kann, heißt mein zweiter Gast ebenfalls so. Es ist Thomas Lange, Partner bei der Kanzlei Görg in Köln und Experte für Bankrecht und Finanzierung. Auch dir ein fröhliches Hallo. Schön, dass du hier bist.
Hallo Michael, freue mich hier zu sein.
Beginnen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Thomas, erzähl uns doch mal, was genau deine Aufgabe bei BU ist.
Wie du richtigerweise gesagt hast, bin ich Partner bei BU und verantwortlich für Finanzierungsthemen. Dies umfasst Akquisitionsfinanzierung, aber auch Refinanzierung, Recaps für unsere Portfoliounternehmen. Darüber hinaus auch sämtliche Fundfinanzierungsthemen. Im Grunde genommen stellen wir sicher mit meiner Rolle, dass wir einen gewissen Mindeststandard haben, beziehungsweise dieser Mindeststandard auch auf dann die Finanzierung übertragen wird und für unsere zu unseren Portfolio Companies passt, je nach Strategie der Portfolio Company. Als Beispiel haben wir eine Portfolio Company, die sehr M&A, also akquisitiv tätig ist, sieht natürlich eine Finanzierungsstruktur anders aus als jetzt eine, die vielleicht organisch wächst.
Und für den anderen Thomas habe ich auch eine Frage. An welchen Stellen von Akquisitionsfinanzierung treten du und dein Team dann schwerpunktmäßig und regelmäßig auf den Plan?
Ja, wir kommen immer dann ins Spiel, wenn es Richtung Dokumentation geht. Das fängt eben meistens bei Termsheets an und geht dann über die, ja, letztlich Langfassungsdokumentation, Kreditvertrag, Sicherheiten und so weiter, bis dann letztlich zum Closing.
Dankeschön. Jetzt haben wir euch ein bisschen kennengelernt und sind reisefertig und legen natürlich direkt ohne Umstände los. Beginnen wir mal am Anfang. Thomas, stellen wir uns vor, ihr arbeitet an einer konkreten Deal-Opportunität. Wie weit ist in euren Köpfen die spätere Dealfinanzierung denn schon gereift, wenn ihr an den Markt geht und potenzielle Finanzierungspartner und Berater für so ein Projekt anspricht?
Guter Punkt. Ich glaube, wenn wir an den Markt gehen, dann ist die Finanzierungsstruktur schon eigentlich definiert. Also der Start, um eine Finanzierungsstruktur festzulegen, fängt eigentlich schon mit der Dealstrukturierung an. Das heißt, wie gerade eingangs erwähnt, haben wir eine Akquisition, die vermutlich auf einem Buy-and-Build hinausläuft, steht die Finanzierungsstruktur schon in der Hinsicht, dass wir eine Finanzierungspartei aussuchen werden, die natürlich mit dem Unternehmen mitwachsen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Akquisitionsstruktur gewählt haben, die als Beispiel organisch aufgebaut wird, in dem Zusammenhang haben wir dann in der Regel einen Finanzierungsgeber, der eigentlich die Transaktion von Start bis Ende des Lifecycles, wo wir betreuen oder wo wir begleiten, dann entsprechend dabei bleiben wird.
Wisst ihr dann auch schon, dass es ausschließlich auf Debt Funds hinausläuft oder auf Banken oder habt ihr in aller Regel gemischte Prozesse, wo ihr euch erstmal die Angebote beider Seiten anhört?
In der Regel wissen wir eigentlich relativ früh, welche Parteien wir ansprechen. Wie eingangs erwähnt, wenn wir eine Struktur ausgewählt haben, dann gibt es natürlich Hybridlösungen, wo Banken oder halt Funds die Lösung anbieten können. Aber wenn ich genau weiß, dass ich jetzt eine Akquisition tätige, die sehr M&A-lastig ist, ist es natürlich eine Struktur mit einer Bank etwas schwieriger darzustellen, weil historisch zumindest waren TLA, TLB-Strukturen häufig gefordert, was dazu führt, dass ich natürlich eine gewisse Amortisierung habe, aber dann gegebenenfalls nach Amortisierungszahlung 3 Monate später dann wieder eine neue Linie ziehen muss, weil wir dann zu dem Zeitpunkt gerade für eine Akquisition oder Add-on-Akquisition Kapital abrufen müssen von dem Finanzierungspartner.
In jeder dieser beiden Finanzierungsgruppen, Debt Funds oder Banken, gibt es ja Dutzende Anbieter. Ihr habt am Anfang erstmal eine Longlist. Ja, nach welchen Kriterien stellt ihr denn die Longlist zusammen? Oder stehen da alle drauf? Und wie dampft ihr das später zu einer Shortlist zusammen?
Also die Longlist und Shortlist hängt im Endeffekt hängt es auch wieder vom Portfoliounternehmen ab. Wir bei BU haben nach wie vor 80% unserer Transaktionen sind Primary-Transaktionen, was dazu führt, dass wir natürlich mit Gründern, Familienunternehmen arbeiten, die zum Beispiel nicht gewohnt sind, mit aggressiv geleverten Strukturen umzugehen. Das heißt jetzt 5,5, 6 Mal oder vielleicht sogar höher. Dann kann es schon sein, dass man Tag 1 etwas niedriger levert. Und für den Unternehmer ist es natürlich wichtig, dass er dann Erfahrung, das Management-Team Erfahrung sammelt mit der Finanzierung. Und dann über die Zeit kann man hochlevern. Und dann zu dem Zeitpunkt gibt es eine Möglichkeit zu sagen, machen wir das jetzt mit einer Bank oder machen wir es mit einem Fund. Da ist es dann austauschbar. In der Regel möchten wir das Unternehmen über die Zeit, entweder sei es, weil es organisch wächst oder über M&A hochlevern, ist natürlich eine Fundstruktur in der Regel die bevorzugte Variante.
Ihr wisst ja wahrscheinlich schon relativ genau, was die entscheidenden Parameter der Finanzierung sind, abhängig vom Case. Du hast jetzt mal so sinnbildlich einen klassischen Bild-Case genommen. Da geht es natürlich wahrscheinlich eher um Flexibilität zum Beispiel, um Möglichkeit, schnell Dinge zu ziehen. Bei anderen Sachen geht es vielleicht eher um den Preis oder um so Sachen wie Covenant-Headroom. Das heißt, wenn ihr an den Markt geht, kommuniziert ihr auch schon, zumindest informell, relativ deutlich, was die Winning Points sind, die ein Finanzierer machen muss, um mit euch ins Geschäft zu kommen.
Ja, absolut. Also wir haben im Grunde genommen haben wir eine Wishlist. Die Wishlist ist in der Form definiert, dass wir ein Commercial Grid haben. Das Commercial Grid ist ein relativ langes Commercial Grid mit über 100 Line Items. Bedeutet, da sind Punkte aufgegliedert, wie du gerade gesagt hast, Marge, Upfront Fees, aber auch gewisse Flexibilitätskomponenten, wie soll es Covenant Light sein, soll es Covenanted Transaktion sein, also mit einem Maintenance Covenant als Beispiel. Oder halt auch die Jurisdiktion, die relevant sein kann. Diese schicken wir dann an den Finanzierungsgeber und der Finanzierungsgeber wiederum schaut dann an und kommt auf uns zurück. Dem Zusammenhang bei den Commercial Grids arbeiten wir aber dann natürlich auch immer sehr eng, wie zum Beispiel mit Thomas von Görg, wo wir dann halt sagen, okay, das ist ungefähr jetzt die Liste, die wir benötigen. Schau bitte auch nochmal drüber, ob du aus deiner Perspektive aktuell irgendwelche Marketentwicklungen siehst, die bei uns noch nicht reflektiert sind.
Ja, genau. Also ne, das ist, hatte ich auch gerade schon mir genau den Punkt im Prinzip überlegt, wie man dann auch die quasi Verfeinerung des möglichen Kreises von Kreditgebern eben machen kann. Also erstmal die Ansprache mit diesem kommerziellen Termsheet, / Grid. Und in der Tat, ne, das ist, je nachdem, wann wir in den Deal reinkommen, sind wir idealerweise natürlich schon früh dabei. Und dann kann man auch da schon mal einen Blick drauf werfen und eben sagen, okay, also da haben sich vielleicht Veränderungen ergeben oder das würde ich jetzt doch an, bei der Transaktion würde ich doch Wert drauf legen auf den und den Punkt. Und damit kann man dann in die Ansprache gehen und kriegt natürlich dann Rückmeldungen der Finanzierer, die das ja auch gewohnt sind, auf diese kommerziellen Termsheets meistens auch noch ohne Anwälte erstmal reagieren zu können. Und so dann sieht man relativ schnell, wie die Antworten sind und wo quasi man eine Spezialisierung oder eine Verengung des Kreises dann vornehmen kann.
Was ist denn aus deiner Sicht der ideale Zeitpunkt, an dem ihr zumindest informell als Rechtsberater in so einen Prozess eintreten solltet?
Ja, natürlich immer so früh wie möglich. Ja, da kann es tatsächlich sinnvoll sein, aber da muss es nicht sein. Ne? Dieses kommerzielle Termsheet, weil da kann man dann schon nochmal, hatte ich jetzt jüngst auch wieder, ne, wo man dann schon nochmal überlegt, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Sollte man da vielleicht einen Schwerpunkt machen oder nicht? Oder es kann aber auch genauso sein. Ich glaube, dann ist der meistens, jedenfalls dann der Zeitpunkt, wenn man sagt, jetzt haben wir dieses Grid, haben wir vielleicht schon mal kommerziell verhandelt, ohne Anwälte noch und jetzt müssen wir eben nochmal einen Schritt weiter gehen. Entweder wollen wir ein ausformuliertes, langes Legal Term Sheet, ja, oder sagen wir wollen aber zumindest, weil wir jetzt auch was unterschreiben, brauchen wir ein Commitment Letter, wo dann dieses kommerzielle Term Sheet die Anlage ist und da ist jedenfalls meine Erfahrung, spätestens dann sollten wir dabei sein, um dann den Commitment Letter zu verhandeln und das ist dann meist auch der Zeitpunkt spätestens, wo dann die Anwälte der Banken dann auch ins Spiel kommen.
Korrekt, also so agieren wir eigentlich auch in der Regel mit unseren Anwälten. Es ist ein Unterschied, ob wir einen Borrower Council natürlich involvieren oder einen Lender Council. Borrower Council aus meiner Perspektive, den involviere ich natürlich früher. Vielleicht, wie gesagt, nochmal ein paar Punkte, was Thomas gerade beschrieben hat, durchzusprechen. Ist es ein Lender Council? Dann kommt der natürlich erst im zweiten Schritt zum Zug, wenn letztendlich der Lender meistens ausgewählt ist. Manche Länder benötigen im Vorfeld schon Zugriff auf einen Anwalt. gibt es auch Funds und Banken, die da unterschiedlich agieren. Da kann man das schon mal sicherstellen. Aber in der Regel ist bei uns die Auswahl eigentlich schon auf Basis des Grids erfolgt, bevor dann, also der Kreditgeber ist ja ausgewählt am Ende, bevor er dann mit dem Anwalt, der für die Kreditgeberseite ausgewählt wird.
Ist das deiner Meinung nach, Thomas, auch gängige Praxis hier im Dachraum, dass schon im Bereich des Commercial Grid Legal Advice dazugeholt wird? Oder ist es eher ein Wunsch von dir, der von wenigen Leuten wie Thomas erfüllt wird?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ne? Also wenn man eine Beziehung hat zu einem Haus, dann ist das ja vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo man sagt, es gibt noch gar kein Mandat. Ja, also man sagt, also das sage ich ja auch immer, lass uns doch einfach kurz sprechen. Das wird jetzt ja nicht irgendwie abgerechnet, aber dass man einfach mal so eine Art Brainstorming kurzes macht. Und dann guckt man mal, wo die Reise hingeht. Und bei neuen Sachen ist es eben häufiger so, dass man dann doch vielleicht etwas später erst dazu kommen, weil vielleicht auch ein Finanzierungsberater dabei ist, der dann auch die PE-Häuser häufig bei gerade dieser kommerziellen Grid- oder Termsheet-Verhandlung unterstützt, ja, was Thomas jetzt eben selbst auch eben abdeckt, aber das ist bei kleineren oder anderen strukturierten Fonds ja vielleicht so, dass das Inhouse gar nicht abgedeckt wird. Und da gibt es dann einen externen Debt Advisor, der das Thema dann aufnimmt, und dann ist man meistens so irgendwie in einem Verlauf oder wenn es halt kurz vor Final ist, weil man dann eben auch alle sagen, okay, jetzt brauchen wir dann so langsam die Anwälte, um ja in die Dokumentationsphase überzuleiten.
Das, was Thomas gerade sagt, das gilt natürlich für die sozusagen den Borrower Advice. Für uns als Investor mit vertrauten Anwälten dann zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich eine Kreditgeberauswahl treffen, haben wir, klar, es gibt immer mal wieder neue Transaktionen, aber bei uns beispielsweise im Portfolio bei aktuell so 27, 28 Portfoliounternehmen haben wir eigentlich nur zwei Finanzierungen, wo ein Länder dabei ist. Andernfalls sind das immer Kreditgeber, die wiederum mit uns mehrfache Transaktionen gemacht haben. Da fahren wir auch so ein bisschen Relationship-Ansatz. Durch diesen Relationship-Ansatz kennt man sich natürlich und weiß ganz genau die Druckpunkte. Wenn ich zum Beispiel mit Fund A spreche, weiß ich ganz genau, der kann kein Kaufleid. Wenn ich mit Fund B spreche, der hat eine Minimumanforderung bei gewissen Margenerforderungen. Und dementsprechend gilt das Gleiche für das Commercial Grid. Und dann ist man schon auf einem so vertrauten Level und so weit, dass es dann eigentlich noch das Feintuning ist, wie Thomas richtigerweise gesagt hat, dann der Anwalt letztendlich dazukommt, wenn die Commitment Locker, also wenn es dann legally binding ist, dazu gezwungen werden.
Ab welchem Punkt kommen denn die klassischen Debt Advisor ins Spiel?
Klassische Debt Advisor aus unserer Perspektive, die wählen wir aus, je nach Strategie oder situationsabhängig. Primär ist natürlich meine Rolle bei BU dafür da, dass ich mit den Teams möglichst früh agiere. Den Punkt, den ich vorher versucht habe zu machen, ich weiß nicht, ob er so rübergekommen ist, aber wir arbeiten nach wie vor sehr viel auch mit Primary, also der Großteil unserer Transaktionen sind Primary-Transaktionen, 80%, wo wir auch nach wie vor sehr stolz drauf sind. Bedeutet aber auch, du arbeitest mit Gründer, Familienunternehmern, die wiederum sehr sensitiv sind, dass irgendwas in den Markt liegt. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass wenn ich einen Debt Advisor dazu ziehe, dass dann Informationen in den Markt liegt, aber wir versuchen natürlich, die Transaktion so lange bei uns in-house zu halten, solange es geht. Und in dem Zusammenhang gebe ich den Teams dann relativ früh Advice, was ist der Leverage Read, was ist die Struktur, versuche das dann aufzubauen. Dann gibt es andere Situationen, wo wir eine klassische Refinanzierung machen. Da kann es sein, weil jetzt wir Kapazitätsthemen haben oder es vielleicht auch ein Marktumfeld ist, in dem wir nicht so vertraut sind. Marktumfeld, was wir nicht so gut kennen, sei es eine Jurisdiktion oder sei es vielleicht auch ein Sektor, der jetzt vielleicht ein bisschen durch irgendeinen exogenen Schock gelitten hat, dass man dann sich einen externen Berater reinholt, der einen dann unterstützt, die Finanzierung zu strukturieren.
Habt ihr einen festen Pool von Finanzierungsberatern und Rechtsberatern, so ich sage mal Freunde des Hauses, aus dem ihr euch immer bedient? Oder ist bei jeder neuen Finanzierung auf der Beraterseite prinzipiell alles offen, auch für Häuser, die noch nie mit euch zusammengearbeitet haben?
Also prinzipiell ist natürlich aus unserer Perspektive offen für jeden, mit uns zu arbeiten. Es wäre ja in Anführungsstrichen schön blöd, wenn wir uns hier limitieren und da möglicherweise die beste Marktberatung oder die beste Beratung einholen. Wir haben schon natürlich historisch gewisse Berater, mit denen wir vertraut sind, mit denen wir gearbeitet haben, wo natürlich ein Vertrauensverhältnis besteht. Das gilt ehrlicherweise auch für die Finanzierungsgeber. Und da ist es natürlich dann die Hürde, da als neuer Berater reinzukommen, ist natürlich etwas höher als jetzt ein Berater, der schon Berater des Hauses ist. Und das gilt für Anwälte, das gilt aber auch für Debt Advisor. Und auf der Debt Advisory Seite haben wir letztes Jahr alleine mit 3 bzw. 4 verschiedenen Beratern auch gearbeitet.
Wie ist es denn für dich, Thomas, und dein Team? Natürlich ist es einfacher, mit Leuten zu arbeiten, mit denen man regelmäßig arbeitet. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen einem First-Time-Kunden, sage ich mal, oder jemand, der zum ersten Mal da im Team zusammenarbeitet, und jemandem, mit dem du schon 4, 5, 6 Transaktionen gemacht hast?
Ja, hängt so ein bisschen von den einzelnen handelnden Personen auch ab, aber für uns ist natürlich so, wenn man jemanden kennt, wie das immer so ist, ja, dann weiß man und versteht man sich schnell, aber auch weniger Calls, weniger Abstimmung, weiß relativ schnell, wohin die Reise geht. Ich finde es aber auch immer wieder interessant, mit neuen Mandanten zusammenzuarbeiten, weil man einfach dann vielleicht auch nochmal eine neue Sichtweise A sieht, aber auch präsentieren kann, wo man ne, dann Leute sagen, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder sowas. Also von daher ist es dann vielleicht am Anfang oder auch bei so einer Ersttransaktion ein bisschen mehr Abstimmung an der einen oder anderen Stelle, weil man sich eben noch nicht so genau kennt. Aber ja, das klappt eigentlich immer super, weil natürlich auch sehr professionelle Leute da arbeiten und die dann auch relativ schnell merken, das kann ich sozusagen, darauf kann ich mich verlassen, das funktioniert. Und da höre ich jetzt einfach mal auf meinen Anwalt und die machen das schon.
Wenn die Verhandlungen jetzt gut laufen, dann steht ja dann am Ende dieser Anbahnungsphase, nenne ich es mal, der Dokumentation des Finanzierungsvertrags, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht. Im Private Equity Geschäft kann so ein Dokument mal gut und gerne 150, 200 Seiten lang sein, viel länger als beim normalen Corporate Kreditvertrag. Auch, das ist dein zentrales Spielfeld, an dem du als Anwalt ins Spiel kommst, Thomas, oder?
Genau, das würde ich sagen, ist dann der Schwerpunkt natürlich der Transaktion am Ende, dass die gefundene Struktur mit den gefundenen Parteien dann in einen Kreditvertrag zu gießen und ja, und die letztlich kommerziell verhandelten Themen entsprechend abzubilden, plus natürlich ne, 180 Seiten, 200 wollen auch gefüllt werden, dann sozusagen die Besonderheiten der jeweiligen Transaktion. Was brauche ich vielleicht hier an Spezialitäten, die ich nicht in jedem Deal habe? Und genau, das ist dann, würde ich sagen, das Kernstück, plus natürlich die dazugehörige Dokumentation, das ist ja nicht nur der Kreditvertrag, aber wo wir dann tätig werden.
Wie viel Anteil dieser Dokumentation ist denn im Prinzip immer gleich? Jetzt mal im Extremfall könnte man sich ja vorstellen, ihr habt einen Standard-Kreditvertrag, auch wenn da 200 Seiten drin ist, steht immer das Gleiche drauf. Und ihr habt dann mal die 5, 6 Key-Terms, werden halt aktualisiert, die Zahlen und die Covenants und sowas. So ist es natürlich nicht in der Praxis. Aber ist die Realität nah an diesem Idealbild? Oder sind immer im Prinzip die 200 Seiten fast komplett neu oder man muss auf jede Seite gucken?
Also fairerweise ist es natürlich so, dass sich nicht alles immer neu erfunden werden muss. Ja, das ist klar, würde, glaube ich, auch ansonsten einen Wahnsinnsaufwand bedeuten. Gleichwohl ist es auf Anwaltsebene so, dass wir dann natürlich aufsetzen. Vielleicht sagt der Sponsor in dem Fall, wenn er den Erstentwurf liefert, was ja hier im Bereich Akquisitionsfinanzierung häufig der Fall ist, dass er sagt, wir haben hier unser Sponsor-Precedent, auf dem setzen wir grundsätzlich auf, damit es ähnlich ist. Ja. Oder wenn das nicht da ist, sagt der Anwalt natürlich, hat auch irgendwelche Precedents, wo er sagt, okay, also zu der Struktur würde das und das jetzt sehr gut passen. Ich fange jetzt nicht nochmal ganz bei Null an mit einem leeren Blatt Papier, was ich vollschreibe. Und es gibt ja auch Dokumentationsstandards, LMA und so weiter, die allgemein anerkannt sind und an die man sich natürlich in dem Bereich hält. Und dann geht es eben um die Individualisierung. Und gleichwohl ist es natürlich schon so, dass man als Anwalt irgendwie mal den ganzen Vertrag gelesen haben sollte, ja, und hat, bevor man ihn entweder rausschickt oder auf der anderen Seite bekommt und dann liest, auch wenn natürlich viel ähnlich ist und es ja auch dann, ja, elektronische Möglichkeiten, Vergleichsprogramme und so weiter gibt, um das mal zu vergleichen, um zu sehen, wo es Abweichungen gibt.
Laufen die Verhandlungen dann so ein bisschen so wie beim Bazar nach dem Motto, okay, ich gebe dir nach bei dem Punkt A, den du gerne hättest, dafür schreiben wir an der anderen Stelle das so, wie ich es gerne hätte, läuft das so?
Also das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen jetzt sehr pauschal. Also so, es gibt immer das, was Thomas auch gerade gesagt hat, Druckpunkte, ne, wo man merkt, also das ist mir wichtig und natürlich wie ist es eine Verhandlung. Ne? Natürlich sagt mal der eine, okay, also der Punkt ist mir jetzt besonders wichtig, da brauchen wir irgendwie ein Entgegenkommen. Dafür ist der andere vielleicht nicht so wichtig, da können wir uns irgendwie darauf einigen. Aber das kommt tatsächlich auf die Situation an. Manchmal sind es auch 3 Punkte, die wichtig sind und wo man sagt, okay, die müssen wir irgendwie alle durchkriegen, ja. Also insofern ist es jetzt nicht so, am Ende ist eine Verhandlung sozusagen Grundvoraussetzung. Ja, wer möchte jetzt diesen Deal oder möchte jetzt vielleicht der Kreditgeber aber auch mal einen Deal mit WU zusammen machen und sagt, okay, da bin ich vielleicht bereit, mal ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone zu gehen, um hier einfach auch mal als Kreditgeber aufzutreten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist eine Verhandlung und in der Tat, natürlich werden am Ende auch Punkte mal getauscht oder wo man sagt, hier, das ist, darauf einigen wir uns jetzt.
Ich glaube, am Ende ist es, wie Thomas schon gesagt hat, es ist am Ende ein Kompromiss, den man treffen muss. Auf der anderen Seite, man versucht natürlich über das Commercial Grid schon die wirklichen Druckpunkte vorher abzudecken. Als Beispiel für uns, für mich persönlich ist Cap of Exceptional Items. Ich weiß, das ist jetzt sehr technisch, so ein rotes Tuch in der Finanzierungsdokumentation. Wenn da ein Kreditgeber mitkommt, weiß ja ganz genau, braucht er mit uns nicht weiter reden, werden wir keine Transaktion zusammen machen. Ist sogar so weit gelaufen, dass wir gesagt haben, okay, wenn sich bei euch die Strategie im Haus ändert, könnt ihr euch wieder melden, vorher nicht. Das sind natürlich dann so Extremsituationen, aber genau wie Thomas gesagt hat, man hat einen Precedent, den hat man über die Jahre entwickelt und man ist ja dann gut damit gefahren und das möchte man natürlich dann auch weiter beibehalten. Und wenn du dann eine Transaktion machst mit einem Kreditgeber, mit dem du schon 4, 5 Transaktionen gemacht hast, dann geht natürlich die Dokumentation sehr in Anführungsstrichen einfach durch. Ist es ein Kreditgeber, der neu ist, dann dauert es länger und da gibt es natürlich auch wiederum Unterschiede. Gibt es eine Bank, die vielleicht andere Anforderungen hat? Und ich meine jetzt nicht Bank nur mit Bankstruktur, sondern auch eine Bank, die Kreditfonds verwaltet, die aber einfach KYC regulatorisch andere Anforderungen haben als vielleicht ein Credit Fund, wo es ein bisschen schlanker manchmal durchgeht. Dementsprechend ist da schon dann am Ende ein Unterschied zu merken, mit wem man da auch dann auf der Dokumentationsseite vielleicht schneller oder langsamer vorankommt.
Jetzt bist du ja bei BU verantwortlich für die Finanzierung intern. Durch einen Albtraum für dich ist es, wenn irgendwann im Laufe einer Transaktion jemand kommt, ihr sagt, dürft ihr nicht, und die sagen, doch, dürfen wir, steht auf Seite 47, Paragraph 2 oder sowas, und du hast es übersehen. Wie intensiv beschäftigst du dich denn mit diesen Vertragsentwürfen, die dann von Thomas rüberkommen? Oder sagst du, wenn meine 3, 4 Druckpunkte sozusagen in meinem Sinne geregelt sind, dann verlasse ich mich komplett auf das, was die Kanzlei da angefertigt hat?
Guter Punkt, also gute Frage. Am Ende kann ich mich natürlich nicht blind auf jemanden verlassen, sondern ich werde dafür bezahlt und es ist meine Aufgabe, natürlich dann sicherzustellen, dass die Verträge auch funktionieren. Wir selber arbeiten bei BU schon mit, ähnlich wie Thomas beschrieben hat, mit sogenannten Compare-Versionen. Das kann man heutzutage auch ganz gut über AI abdecken, dass er einem relativ klar auswirft, wo sind vielleicht Abweichungen zu einem anderen Vertrag zu sehen. Das hat natürlich einen limitierenden Effekt. Also als Beispiel vielleicht, machen gerade eine größere Finanzierung in Italien. Da ist aufgrund der Struktur und des Marktumfeldes und der regulatorischen Anforderungen ist es nicht möglich, ein klassisches Darlehen als Kreditfonds zu geben, sondern es muss über eine sogenannte Notstruktur erfolgen. Das heißt, das Dokument sieht komplett anders aus. Da ist es natürlich dann auch für mich mehr Arbeit, sich einzulesen, durchzulesen, und habe da gerade bei der Aufsetzung des Kreditvertrags natürlich dann höheren Austausch mit meinen Anwälten als vorher. Im Grunde genommen, klar, sollten keine Fehler passieren, sie passieren trotzdem, aber man ist natürlich professionell genug und es ist jetzt ja nicht so, dass ich was ausnutzen möchte, wenn ein Kreditgeber einen Fehler gemacht hat. So genauso wenig will ein Kreditgeber es ausnutzen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, und in der Regel findet man dann eine Lösung. Man macht ein Amendment, dann mit der Unterstützung zum Beispiel von der Kanzlei, die einem dann hilft, okay, jetzt zum Beispiel dieser Paragraph muss angepasst werden, weil wir jetzt hier vielleicht die Definition des Adjusted EBITDA falsch gemacht haben. Weil Key-Komponenten bei diesem Business, was auf diese sozusagen Adjustments angewiesen ist, weil es halt ein spezielles Revenue-Profil hat als Beispiel, benötigen wir. Und dann war zumindest in meiner Erfahrung, haben wir noch nie eine Situation gehabt, dass wir nicht eine Lösung gefunden haben. Klar kann die auch manchmal ein bisschen konträr sein, kann sich dann auch mal streiten, in Anführungsstrichen, aber man kommt am Ende immer zu einer Lösung.
Du hast gerade ein schönes Stichwort reingebracht, die künstliche Intelligenz. Wie stark hilft die dir jetzt schon, deine Zeit effizienter einzusetzen? Oder wie viel konkret Zeitersparnis gewinnst du denn bei der Prüfung der Dokumentation im Vergleich zu früher?
Also man muss fairerweise sagen, wir stehen da natürlich noch relativ am Anfang von dem, was möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, schon jetzt gibt es Möglichkeiten, die Zeitersparnis signifikant zu erhöhen, einfach um effizienter zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns natürlich darauf verlassen können, und das ist heutzutage auch dadurch, dass es noch nicht so reguliert ist. Zum Beispiel, wir sind FINMA reguliert. Jede AI-App, die wir nutzen, muss vorher reguliert sein, also muss vorher freigezeichnet werden. Das ist also erstmal ein relativ hoher Aufwand, da durchzukommen. Dementsprechend dauert es, aber es gibt schon Möglichkeiten, die Zeitersparnis deutlich zu optimieren, und deutet aber nicht, dass wir deswegen weniger jetzt zum Beispiel mit Görg oder mit anderen Kanzleien zusammenarbeiten würden, weil am Ende ist es ein Hilfstool. Es sollte trotzdem dann genutzt werden, um dann halt die Arbeit zu vereinfachen, aber es kann ja die Entscheidung nicht abnehmen.
Das ist ja eine sehr klare Aussage, die Thomas jetzt zum Beispiel zu dir als Anwalt rüberspielt. Es ist keine Bedrohung für euer Geschäftsmodell, es macht uns beiden die Arbeit leichter. Ist es wirklich so?
Also Legal Tech, sage ich mal, als Oberbegriff, ja, das ist natürlich ein absolutes Thema im Anwaltsjuristenmarkt und eben auch bei den Mandanten, ne, weil die natürlich auch sehen und sehen wollen, wohin die Entwicklung geht. Wir haben bei Görg eine eigene Einheit, die sich mit den Themen befasst, und das ist schon teilweise faszinierend, was da schon geht. Und da muss man natürlich als Kanzlei auch mithalten und mit dabei sein und wie gesagt, und auch den an den Entwicklungen teilnehmen. Gleichzeitig ist es aber eben schon so, dass wir Stand heute, ja, mal gucken, wo wir in 10 Jahren stehen, aber Stand heute gewisse Sachen einfach natürlich nicht abgedeckt werden können. Wir haben auch unsere Hilfsprogramme, wir können Dokumente vergleichen, wenn die sozusagen im Grundsatz ähnlich ist, das, was Thomas gerade angesprochen hat. Wenn sie jetzt auf einmal ganz anders aussehen, wenn ich einen amerikanischen Kreditvertrag gegen einen deutschen, also sozusagen die haben einfach andere Aufbauten und so lege, dann wird das ein ganz wildes Dokument, da kann man fast gar nichts erkennen, weil die einfach strukturell anders aufgebaut sind. Da muss man dann schon eben reingehen und auch sonst gehen wir natürlich in die Verträge rein und gucken uns das genau an, nutzen aber natürlich selbstverständlich auch die Möglichkeiten, die dann technisch geboten sind, ja, und sind da auch dabei. Aber noch haben wir uns erfreulicherweise nicht selbst wegrationalisiert.
Glaubst du, dass AI perspektivisch die Dokumentationsphase verändern wird? Verkürzen wahrscheinlich schon, vielleicht auch verändern im Sinne von anderer Input oder weniger Input von eurer Seite?
Ja, also ich sage, die Bewegung ist ja in vollem Gange, ja. Loan Market Association hat sich angesprochen, ja, die haben Automatisierungsprogramme, wo man dann anfängt, ne, Dokumente relativ schnell erstmal die Erstversion, sage ich mal, vom Computer erstellen zu lassen. Das wird mit Sicherheit kommen und mehr Einfluss haben. Am Ende, so wie ich meine Erfahrung, wie dann auch Verhandlungen laufen, dass man das alles jetzt noch dem Computer sagt, ach so, und die Parteien haben sich jetzt auf das und das geeinigt und setzt das jetzt mal in der Klausel um. Da würde ich mal die Vorhersage wagen, dass das jedenfalls in meiner aktiven Berufslaufzeit nicht mehr passiert. Mal gucken, ob ich eines anderen belehrt.
Jetzt musst du natürlich noch sagen, wie viele Jahre du noch zu gehen hast.
Ja, ist noch ein bisschen. Also, ja.
Man sieht ein Foto auf dem Podcast, ja. Da kann man sich ein Bild machen. Siehst du das ähnlich, Thomas?
Ja, absolut. Also ich glaube, im Grunde genommen, wir versuchen bei BU es, wie eingangs erwähnt, als Optimierungstool zu nutzen. Wir haben sogar eine Portfoliofirma, die, was Thomas gerade sagte, Legal Tech macht, die SDP, SDP One, die mit einem Art Legal Twin dann auf AI-Basis das versucht, für Kanzleien zu optimieren. Und die Entwicklung wird weitergehen. Aber es ist jetzt, dass es eine Kannibalisierung geben wird, denke ich auch eher nicht, weil für mich ist es am Ende auch relevant, dass ich das persönliche Gespräch mit meiner Gegenpartei auch bei dem Kreditgeber dann halt habe. Das kann mir halt die künstliche Intelligenz nicht am Ende abnehmen, weil sie weiß halt, also klar, man kann natürlich heutzutage viele Sachen per Voice Recording aufnehmen, ist natürlich dann Data Protection Laws sich anschauen, da sind wir in Deutschland vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt als andere Länder. Aber in dem Grunde genommen, in dem Sinne, ist es für uns dann am Ende eine Verhandlungssache. Das kann AI nicht abnehmen.
Gibt es noch eine weitere Partei in diesem Finanzierungsprojekt, nämlich die CFOs? In eurem Segment, im Mid-Market, Thomas, haben die Finanzchefs bis zum PI-Projekt in aller Regel noch keine Berührungspunkte mit komplexen Finanzierungsverträgen gehabt. Außer ihr bringt schon vorher einen PI-erfahrenen CFO rein. Und meistens passiert es ja eher nach der Transaktion. Wie macht ihr denn die CFO-Education und wer macht das?
Aus unserer Perspektive gesehen, CFO Education ist eine Mischung aus Deal-Team, meiner Person und unserem externen rechtlichen Berater. Also im Endeffekt, das SFA, wie du richtigerweise gesagt hast, wird ja vor der Akquisition in der Regel verhandelt. Das bedeutet, der CFO, der dann in dem Unternehmen tätig ist, wird dann letztendlich damit konfrontiert. Er kann sich wenig aussuchen. Und in dem Zusammenhang arbeiten wir dann mit unserem Rechtsberater an einem sogenannten Compliance Manual. Das Compliance Manual wird danach erfolgreicher Akquisition dem CFO zur Verfügung gestellt. Dann gibt es ein Teach-In, dass wir entsprechend halt dem CFO sagen, das sind die Reporting-Verpflichtungen, das sind deine Möglichkeiten unter der Finanzierungsdokumentation, das ist der Zinssatz, das sind natürlich das Margin Ratchet als Beispiel, wann du was zu zahlen hast, das ist der Agent, das ist eine Mischung aus dem Deal-Team, also uns BU und unserem Rechtsberater.
Aber es ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig, dass der CFO versteht, was im Vertrag drinsteht, auch wo vielleicht potenzielle Gefahren lauern, also wie schnell mein Covenant Headroom aufgebraucht ist oder es ändert sich ja zum Beispiel auch die Covenants. Stellst du wirklich sicher, dass du den CFO erst dann von der Leine lässt, wenn er wirklich verstanden hat, was in diesem Vertrag drinsteht?
Ja, es ist ein guter Punkt. Also wir haben natürlich sehr unterschiedlich qualifizierte CFOs im Portfolio. Und es liegt einfach daran, dass einige vielleicht schon historisch, wie du richtigerweise gesagt hast, Erfahrung mit Finanzierung haben. Die kann man natürlich schneller von alleine lassen, wie du es bezeichnest, als jetzt jemand, der aus einer Primary-Situation kommt, der vorher vielleicht eine Finance-Manager-Funktion hatte und jetzt auf einmal mit einem 100-Millionen-Finanzierungskreditvertrag konfrontiert wird. Da ist natürlich die Education, sozusagen das Teach-In, intensiver und länger als jetzt gesagt einem erfahrenen CFO. Auf der anderen Seite, ich hoffe, wir beanspruchen für uns intelligente, erfahrene oder auch wissensbegierige CFOs zu haben. Dementsprechend lernen die es natürlich schnell. Und wir stehen natürlich immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Sei es beispielsweise gibt es ein Compliance Certificate, kann er natürlich uns oder aber auch unseren Rechtsberater jederzeit fragen, Kannst du das nochmal bitte gegenprüfen? Gibt es da irgendwie aus eurer Sicht Themen, die vielleicht nicht so richtig reflektiert sind? Da sind wir ein Sparringspartner dann am Ende für die.
Bringen wir mal weiter im Zyklus. Die Finanzierung steht, der Deal ist gemacht. BU hat das Unternehmen im Portfolio. Das hast du vorhin schon gesagt, ihr habt über 25 Unternehmen aktuell im Portfolio. Also eine ganze Menge an Material, was gemonitort werden muss. Wie genau verfolgst du denn die aktuelle Entwicklung all dieser Unternehmen?
Wir haben bei BU ein relativ dediziertes Monitoring-System. Also wir haben ein sogenanntes Underwriting-Komitee, wo wir natürlich schauen, wenn eine Transaktion neu aufgesetzt wird. Wir haben Portfolio Review Committee, wo dann die Transaktionen gemäß einem festgelegten Zyklus im Detail reviewed werden, und wir haben monatliches Reporting. Das monatliche Reporting, da liegt die Verantwortung beim Deal-Team. Insgesamt liegt die Verantwortung natürlich bei dem Deal-Team, aber das Review Committee prüft die Transaktion, schaut sich die Entwicklung alle 3 bis 6 Monate an, und da sind natürlich dann auch Indikatoren zu sehen, ob jetzt ein Unternehmen in die richtige Richtung läuft oder auch nicht oder ob man gegensteuern muss. Und da haben wir schon für uns in Anspruch, dass wir sehr eng am Unternehmen sein müssen.
Jetzt wird ja während der Halteperiode irgendwann fast immer das Finanzierungsthema wieder relevant. Wenn es gut läuft, zum Beispiel mit Blick auf eine Refi oder eine Add-on-Akquisition oder vielleicht sogar ein Recap, den ihr machen könnt. Wenn es schlecht läuft, muss man eventuell Covenant-Brüche antizipieren. Also man kann so eine Finanzierung im BI-Umfeld nicht einfach durchlaufen lassen. Wann wirst du denn vom Investmentteam selbst ins Bild gesetzt? Oder welchem Punkt entstehen daraus wieder konkrete Projekte für dich? Ist das eine Vorlaufphase von wenigen Wochen? Oder wirst du als falscher Alarm vielleicht manchmal auch ein paar Quartale vorher vorgewarnt, dann passiert doch nichts?
Wir haben in der Regel eine Vorlaufzeit eher von ein paar Monaten bis fast schon im Jahr. Wir sehen natürlich, wie ein Unternehmen sich entwickelt. Wir sehen Budget, wir sehen Forecast. Klar gibt es jetzt ein Black Swan Event wie Corona Impact, wo auf einmal das Trading komplett einbricht, ist das natürlich eine akute Situation, die man so nicht antizipieren konnte, zumindest damals. Dann ist es natürlich eine andere Situation, in der man dann eher so auf Firefighting-Modus geht. Aber im Grunde genommen sieht man natürlich im Vorfeld schon, entwickelt sich das Unternehmen gemäß unserem Investment-Case. Dann antizipieren wir, können wir zu dem und dem Zeitpunkt gegebenenfalls eine Refinanzierung machen oder stehen M&A-Themen an. Oder entwickelt es sich nicht in die Richtung? Da muss man halt schauen, steuert man entsprechend gegen? Muss man Cost-Cutting betreiben? Muss man entsprechend mit dem Management-Team vielleicht sich nochmal genauer zusammensetzen und schauen, welche zusätzlichen Business-Möglichkeiten gibt es, neue Revenues zu generieren? Also das ist schon bei uns deutlich mehr Vorlaufzeit und auch mit mehr Visibilität entsprechend zu merken.
Wenn während der Laufzeit wieder Finanzierungstransaktionen anstehen bei einem Asset, das ihr beim Einstieg begleitet habt, beziehungsweise die Finanzierung, werdet ihr da in der Regel wieder als Legal Advisor mandatiert oder müsst ihr da genauso kämpfen beim ersten Mal um den Deal?
Nee, das ist schon häufig so. Also ich meine, erstmal vielleicht vorab muss man ja sagen, wenn dann die Transaktion geclosed ist, dann ist die ja meistens auch in einem Buy-and-Build-Case schon so ausgelegt, dass es eine Akquisitionslinie gibt, ja, die das Unternehmen dann abrufen kann, und im Idealfall läuft dann der Vertrag ja auch sozusagen auf Autopilot, dass man die Anwälte eben nicht mehr zwingend einschalten muss, weil man eben einfach ziehen kann aus der Linie, wenn es neue Akquisitionen gibt und eigentlich alles festgelegt ist, wie es funktioniert. Gleichwohl gibt es natürlich immer gewisse Anlässe, wo wir dann doch nochmal gefragt werden, ne? Also so ein Kreditvertrag sieht ja häufig vor, dass eine vielleicht wesentliche Gesellschaften dann auch beitreten müssen als Garantiegeber zum Vertrag. Das funktioniert meistens dann doch nochmal mit Anwälten, weil da neue Sicherheiten bestellt werden. Da kommen wir rein. Dann kann es eben sein, dass man sagt, okay, wir haben diese Akquisitionslinie ausgeschöpft schon, weil es alles so toll gelaufen ist, aber wir haben dann die Möglichkeit, eine nicht zugesagte Linie dann in eine zugesagte zu verwandeln, ja, Incremental Facilities, die dann gezogen werden. Auch da gibt es dann nochmal sozusagen einen Ansatzpunkt, eben als Anwalt dann doch nochmal wieder reinzukommen. Das funktioniert dann alles viel einfacher als bei der Ersttransaktion, ist aber schon, glaube ich, also da würde ich auch sagen, auch wenn es sozusagen in die Anwaltsrichtung selbst geht, aber sehr sinnvoll, da den Anwalt zu nehmen, der das dann auch den Vertrag mitgemacht hat, weil er natürlich im Thema ist und sich das jetzt nicht irgendwie neu angucken muss.
Du nickst, Thomas, du stimmst ihm zu.
Ja, absolut. Es macht aus unserer Sicht gar keinen Sinn, da eine neue Kanzlei reinzuziehen. Bei uns geht es sogar so weit, dass wir natürlich dann auch am liebsten mit dem Lead-Partner, der die Transaktion für uns strukturiert hat, oder auf der rechtlichen Seite, dann den natürlich weiter an Bord haben möchten. Sollte er jetzt zum Beispiel eine Kanzlei wechseln, gibt es ja in Deutschland zumindest die Möglichkeit, die Transaktion mitzunehmen, was auch für uns total fein ist, weil bei uns hängt es häufig an der Person entsprechend, da dann mit der Partei zusammenzuarbeiten.
Ich habe zum Abschluss unseres wirklich schönen Gesprächs noch eine gemeinsame Frage für euch, wo ich gerne eine kurze Antwort hätte. Was ist denn aus eurer Sicht der kritischste oder wegweisendste Punkt der Reise einer Akquisitionsfinanzierung? Thomas, willst du vielleicht mal anfangen von der Rechtsseite?
Also ich würde sagen, in der Tat die Anfangsphase, ja, Grid- oder Termsheet-Phase, weil da doch sehr viele, wenn es gut gemacht ist und die richtigen Punkte platziert sind, ist da schon sozusagen sehr viel der Weg sehr gut geebnet, um dann schlank und pragmatisch und gut durch die Dokumentationsphase zu kommen. Das ist, glaube ich, dann, würde ich sagen, fast der kritischste Punkt.
Da stimme ich zu, Commercial Grid-Verhandlungen und für mich damit einhergehend Auswahl des Finanzierungsgebers. Damit steht und fällt es am Ende.
Lieber Thomas, ich danke euch natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Den Höhepunkt jedes Zyklus haben wir heute natürlich nicht besprochen, das Closing Dinner, aber leider ist die Zeit rum. Wie das dann abläuft und was da passiert hinter den Kulissen, das besprechen wir vielleicht ein andermal bei unserem Podcast. Aber ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns mal mitzunehmen auf diese interessante Reise.
Vielen Dank dir.
Vielen Spaß Dank. Gemacht.
Vielen Dank.
Und dann bleibt mir nur noch, mich auch bei euch allen da draußen zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren Podcast anzuhören. Das wissen wir wie immer sehr zu schätzen. Genießt euer Wochenende und vielleicht ja bis bald mal wieder. Euer Michael, heute im Studio zusammen mit Thomas Waske und Thomas Lange. Macht's gut, auf bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com